Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid, euch wieder aufgemacht habt. Ich hatte schon befürchtet, dass es hier wieder weiß aussieht. Im Flachland bei uns ist es nicht ganz so. Es hat ein kleines bisschen ein paar Krümeln gegeben, aber die waren ganz schnell wieder weggetaut. Ich habe schon gestaunt, dass ich bei euch also zumindest, was die Höhen anbelangt, wieder den Winter erleben kann. Wobei, ich hatte es euch wohl schon mal nahegebracht, ne? Ich bin nicht so ein richtiger Wintermensch, also ich mag das alles nicht, aber zu euch bin ich trotzdem gern gekommen, auch durch den tiefen Winter hindurch. Ja, einen herzlichen Gruß auch an die, die im Untergrund sitzen. Schön, dass ihr auch mit zugeschaltet seid. Gestern sind wir im Kapitel 11 daran erinnert worden, wie die Gemeinde Jesu in allem Kommenden von ihm bewahrt wird und das Christuszeugnis, das Wort vom Kreuz, das will die Welt nicht haben. Für die einen ist es eine ganz große Torheit, eine Dummheit. Die greifen sich an den Kopf und sagen, wie kann denn einer, der am Kreuz gestorben ist, der Retter sein? Und die anderen sagen, das ist ein Skandal. Das ist ein mächtiges Ärgernis. Das kriegen wir einfach nicht so hin. Also wo das Wort vom Kreuz verkündigt wird, und das ist unser Zeugnis, liebe Brüder und Schwestern, als Gemeinde Jesu. Wir dürfen das nicht verschweigen. Wir würden, ich will nochmal an das Bild erinnern, wir würden dann nur in die Haare, wo wirklich Sündenvergebung stattfindet. Und das geschieht immer nur durch das Opfer, durch das vergossene Blut unseres Heilandes. Ja, und deshalb werden Christen verspottet, wenn sie zu dieser Botschaft stehen. Aber das wird ja schon am Anfang der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9, deutlich. Da lesen wir, ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündet und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Also Gemeinde Jesu muss sich nicht wundern, wenn sie in dieser Zeit und Welt bedrängt wird, wenn sie verfolgt wird. Es ist die Normalität. Und mit welchen Mächten wir es dabei zu tun haben, das schildert uns die Kapitel 12 bis 14 in der Offenbarung. Bevor also mit Kapitel 16 die letzten Gerichte Gottes über die Welt hereinbrechen, gibt uns Johannes noch einmal einen Einblick in die Hintergründe des Weltgeschehens. Man könnte es auch so sagen, was die Welt im Innersten zusammenhält oder was auch die Welt im Innersten und im Äußersten zerstört. Das erleben wir ein Stück in diesen Kapiteln. Es wird uns berichtet vom Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das ist die uralte Geschichte, dass immer dieser Kampf stattfindet. Manchmal sichtbar, aber auch viele Kämpfe um uns her. Und die unsichtbare Welt um uns her ist nicht nur Gottes Welt als Lichtwelt, sondern es ist immer auch die dunkle Welt des Widersachers. Viel Macht und viel List sein grausame Rüstung ist. Es ist so, wie es Albert Frey gedichtet hat, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in der wir jetzt leben, die Zeit der Gemeinde. Da finden diese Kämpfe besonders statt. Die Landesjugendbehörde für Inneres der Hansestadt Hamburg brachte einmal ein Heft heraus mit dem Titel Brennpunkt Esoterik. Und da gab es als Unterthemen an erster Stelle, was den Okkultismus anbelangt, warum Leute sich überhaupt damit einlassen, auch junge Leute, wurde dort an erster Stelle aufgeführt, es ist Neugier, Neugier nach Verborgenem. Also ein Dahintersteigen hinter Vorhänge, die sonst aus dieser unsichtbaren Welt aufschnappen. An zweiter Stelle Interesse am Außergewöhnlichen. Die dritte Stelle einfach ein bisschen Unterhaltung. Und an vierter Stelle Orientierung und Entscheidungshilfe. Ja, es gibt, dass Menschen sich Orientierung und Entscheidungshilfe holen, auch aus solchen dunklen und trüben Quellen. Die Bibel warnt uns an vielen Stellen sehr eindrücklich: Lasst die Hände davon. Ihr kommt unter Mächte, denen ihr nicht gewachsen seid und dies auch nicht gut mit euch meinen. Und weiter wird dort in dieser Broschüre festgestellt: Der Teufel hat in unseren Tagen wieder Hochkonjunktur. Friedhofs, Vandalismus, Kirchenschändung, Mord, Totschlag, Vergewaltigungen geschehen im Namen Satans. Dann wird auf die Frage, was Satanismus ist, die Antwort gegeben: Satanismus ist von seiner Philosophie, von seiner Weltanschauung und Ritualpraxis her beurteilt kein monolithischer Block, also keine Ganzheit, sondern es gibt nicht nur eine, sondern vielzählige Vorstellungen und Seinsarten. Und dann kommt so eine Aussage, die hat mich nachdenklich gemacht: Im Mittelpunkt des Interesses am Satanismus steht die Selbstvergottung des Menschen. Woran erinnern sich denn dann Bibelleser? Die Selbstvergottung des Menschen. Der Mensch möchte sein wie Gott, sich an Gottes Stelle setzen. Und dann gab es dort noch ein paar Zeilen zu lesen, auch die sind nachdenkenswert. Durch den Satanismus soll der jüdisch-christlichen Fremdherrschaft ein Ende bereitet werden. Merkt ihr, worum es am Ende geht? Gottes Volk vom Alten Bund und Gottes Volk im Neuen Bund. Das sind die Zielscheiben, das sind die Objekte, die bekämpft werden sollen. Es ist eine klare Kampfansage an Gottes Volk und an die Gemeinde Jesu. Ja, es bleibt dabei, es ist dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis, der immer wieder stattfindet. Und wir haben es ja in diesem ganzen Bereich des Okkultismus oder auch Satanismus nicht mit Spinnern oder kaputten Psychotypen zu tun, sondern dahinter stehen die gefährlichen und zerstörerischen Mächte, wie Paulus es in Epheser 6 geschrieben hat. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über dies der Finsternis verfallenen Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Das ist so ein Stück die Erklärung. Und ich weiß nicht, wie man sich sonst diese Welt, wie sie sich uns darstellt, in allen Spielarten der Grausamkeit, wie man sich das erklären will, ohne diesen Hintergrund des Dämonischen und Satanischen. Und in diesen oder in den Kapiteln 12 bis 14 bekommen wir eine Schau, wird ein wenig der Vorhang gelüftet, diese unsichtbaren Hintergründe der Kirchen- und Weltgeschichte. Uns wird etwas von dem letzten Sinn nicht erfahrbar und erkennbarer Gründe und Zusammenhänge des Seins gezeigt. Ich denke, wir alle würden dem zustimmen, wenn ich sage, um uns her geschieht wesentlich mehr, als wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Was wir sehen, hören, erklären, mit dem Verstand begreifen können. Es gibt zwischen Himmel und Erde eben Mächte und Gewalten, die wir nicht so erkennen und durchschauen, aber unter deren Einfluss wir stehen. Also es spielen sich um uns her Vorgänge ab, die wir allein rational und wissenschaftlich nicht begründen und beweisen können. Und deshalb ist der Verlauf der Welt- und Kirchengeschichte nicht allein aus der für uns sichtbaren und wahrnehmbaren Wirklichkeit zu erschließen. Und wenn wir einen Blick in diese andere Welt tun können, dann nur, weil Gott uns das in der Offenbarung auch zeigt. Sozusagen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Wer so die eigentlichen Drahtzieher der Weltgeschichte sind. Ich denke manchmal, aber ich weiß, das geht nicht, aber den Wunsch hätte ich schon mal, so wirklich zu wissen, wer hält denn hier die Fäden in der Hand? Das sind ja nicht unbedingt die Figuren in der Politik, die vorn auf der Bühne stehen, die hinter irgendeinem Rednerpult erscheinen, sondern da gibt es doch irgendwo noch die anderen Drahtzieher in dieser Welt, die das in der Hand haben, die Macht haben, die das Geld haben und die Menschen dann manipulieren. Und wenn man dann vielleicht noch eine Reihe zurückgeht, hinter einen weiteren Vorhang, dann denke ich, dann stoßen wir auch auf solche unsichtbaren Mächte. Und Es ist wohl nicht von der Hand zu weisen, dass auch politische Führer, Führungskräfte in dieser Welt auch den Bereich des Okkulten anzapfen, um auch ihre Macht zu festigen und an irgendein Wissen heranzukommen, was der Mensch sonst nicht hat. Wir lesen einmal heute im Stück dieses Kapitel 12 unter dem schon erwähnten Thema: Das Geheimnis der Gemeinde bedroht, behütet, bewahrt. Nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus 12 Sternen. Die Frau war schwanger und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles. Ein riesiger feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf jedem seiner 7 Köpfe eine Krone trug. Mit dem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Die Frau selbst floh in die Wüste. Dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet, an dem sie dann 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt wurde. Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr. Aber er unterlag. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen. Und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannt in den Tod zu gehen. Darum freue dich, Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt. Doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Als nun der Drache sah, dass er auf die Erde hinuntergeworfen war, machte er sich daran, die Frau zu verfolgen, die jenen männlichen Nachkommen geboren hatte. Aber der Frau wurden Flügel gegeben, die beiden Flügel des großen Adlers, damit sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste fliegen konnte, wo sie vor den Nachstellungen der Schlange sicher war und 3,5 Jahre lang mit allem Nötigen versorgt werden würde. Da ließ die Schlange einen mächtigen Wasserstrahl aus ihrem Rachen hervorschießen, der die Frau mit sich fortreißen sollte. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte die Wassermassen auf, die aus dem Maul des Drachen schossen. Außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen, mit allen, die Gottes Gebote befolgen und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Er machte sich auf und trat ans Ufer des Meeres. Soweit einmal dieser geheimnisvolle Text vom roten Drachen, von merkwürdigen Wesen. ja, von dieser unsichtbaren Welt. Zwischen der siebenten Posaune und den Schalengerichten ist also noch einmal dieses längere Zwischenstück eingefügt. Es ist noch einmal wie ein kurzes Innehalten. Was hat Gott denn an Trost, an Ermutigung für seine Gemeinde noch bereit? Was will er der Gemeinde noch sagen? Womit muss sie denn rechnen im Verlauf ihres Daseins auf dieser Welt? Was kann ihr alles widerfahren? Und ich möchte gern für die weiteren Kapitel das so geltend machen, wie es einmal der Bibelausleger Helmut Frey formuliert hat. Diese Visionen wollen nicht Stoff zu tiefen Spekulationen liefern oder die Neugier befriedigen, die hinter den Vorhang der Zukunft späht, sondern wir sollen anhand dieser Schau den Weg der Gemeinde und unseren eigenen Weg erkennen, seine Richtung erfassen und sein Ziel verstehen. Ich denke, das ist so eine Grundaussage. Wir wollen nicht spekulieren, sondern wir wollen uns einfach das von Gott zeigen und sagen lassen, was für uns als Gemeinde und im Einzelnen nötig ist. Und zum Verständnis der Welt- und Kirchengeschichte wie auch unserer eigenen Biografie gehört das Wissen um die Mächte und Gewalten, die aus der unsichtbaren Welt agieren. Und genau diese Agitatoren, die rücken in Offenbarung 12 und 13 ins Blickfeld. Mit vielen Symbolen, mit vielen Bildern wird also dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan beschrieben. Und wenn es um die Herkunft Satans, sozusagen um den Ursprung des Bösen geht, dann liefert uns die Bibel nur spärliche Informationen. Und wir sollten uns hüten zu meinen, dass wir noch mehr wüssten als die Bibel selber. Und deshalb müssen wir uns sehr zurückhalten, wenn es um den Ursprung auch des Bösen geht. Aber was die Bibel sagt, das sollten wir dann gut hören. Es geht hier um vier Persönlichkeiten oder Darsteller, die Johannes uns zeigt. Es ist die Frau, es ist der Drache, es ist das Kind und es ist von dem Engel Michael die Rede. Die Frau wird in unserem Text 17 Mal erwähnt. Drache als Satan, Teufel, alte Schlange 15 Mal. Also eine Häufigkeit dieser Namen Frau oder Personen und der Drache. Und allein diese Wortstatistik zeigt uns im Grunde, worum es geht. Es geht um den Kampf zwischen der Gemeinde und Satan. Also die Frau ist sozusagen das Bild für die Gemeinde. Es gibt dann das Gegenbild von der Hure. Das ist die in der Bibel, die von Gott abgefallen ist. Nicht mehr die Braut, nicht mehr diese reine Gemeinde, sondern die Hure, die sich mit allem einlässt. Das wird uns dann in Offenbarung 13 nochmal besonders begegnen. Es gibt dann im weiteren Verlauf der Offenbarung auch nochmal diesen Kampf auch gegen und die Vernichtung dieser Hure. Also von der Wortstatistik her ist es deutlich, es geht wieder um die Gemeinde. Und liebe Brüder und Schwestern, was sich an Kämpfen abspielt, zum Teil auch bei den Christen in Nordkorea, wie sie bekämpft und angefeindet werden, oder Christen, Gemeinde Jesu in der islamischen Welt. Das, was vordergründig an Kämpfen geschieht, ist Welt Gottes an Kämpfen stattfindet. Und der Anfang dieses Kampfes zwischen Licht und Finsternis liegt in grauer Vorzeit. Sag mal, wann begann denn die tragische und dramatische Geschichte der Sünde? Sündenfall. Als die Schlange anfing, Adam in dieses verhängnisvolle Gespräch zu verwickeln. Aber ich muss euch sagen, die Sünde ist älter als die Menschheit. Die Sünde begann in der unsichtbaren Lichtwelt Gottes. Einen kleinen Hinweis liefert uns die Stelle aus Jesaja 14. Da lesen wir: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Ich sehe hier einen ganz leisen Anklang an das, was irgendwann in grauer Urzeit mal passiert ist. In der lateinischen Bibel wird dieses Wort Glanzstern mit Luzifer übersetzt. Und Luzifer ist ein Name von Satan. Und es gibt so zaghafte Stellen, wie gesagt, in der Bibel, dass einmal dieser Satan eben dieser Luzifer, dieser Glanzstern war, mit zu Gottes, zu den himmlischen Herrschern mitgehörte, mit um Gott sein konnte. Und war nicht nur wahrscheinlich, es war im Grunde dann dieser Stolz und der Neid auf Gott. Er wollte sein wie Gott. Es gibt eine weitere, hier habe ich das noch, Glanzsterne in der lateinischen Bibelübersetzung, Luzifer. Ursprünglich war er also ein Engel Gottes, aber Stolz und Neid verdarben ihn. Es gibt in den Apokryphen, die sind ja nicht der Heiligen Schrift gleichzustellen, so sagt es Martin Luther, aber sie sind gut zu lesen und haben manche Weisheiten für uns. Und in dem Buch Weisheit, Kapitel 2, Vers 24, steht dieser Hinweis, aber durch des Teufels Neid ist der Tod in die Welt gekommen. Versteht ihr? Worauf war denn der Teufel, der Satan, neidig? Auf Gottes Gottsein. Und dann überträgt sich dieser Neid auf den Sohn Gottes. Er war neidig, dass der Sohn Gottes in einer solchen innigen Verbindung mit dem Vater leben konnte, dass er und der Vater eins ist, dass er die gleiche Macht und Ehre hat. Und das konnte der Satan nicht verwinden. Satan war neidig auf Gott und auf seinen Sohn. Und deshalb hat er von Anfang an den Messias gehasst und ihn erbittert bekämpft. Er wollte ihn von Anfang an vernichten. Wir schauen nochmal einen Text, wer die Bibel so vor sich hat. Jesus sagt ja, dass er den Satan vom Himmel fallen sah wie einen Blitz. Bei uns ist es der Vers 4. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Also bei seinem Fall zog Luzifer auch sozusagen seine Anhänger, seine Engel, sie werden in der Bibel als Dämonen bezeichnet, mit in das Verderben. Und seitdem herrscht dieser Opel ein Krieg aus. Das sind diese Kämpfe, die sich durch die Menschheitsgeschichte ziehen. Also nicht erst etwas, weil es in der Offenbarung steht, was kommen wird, sondern die Offenbarung blickt auch zurück auf manches, was geschehen ist. Und da erhalten wir hier einen kleinen Einblick. Buch Daniel ist auch ein ganz interessantes Buch mit den verschiedenen Visionen. Müsste man eigentlich dann nach der Offenbarung auch noch behandeln. Das ist ganz spannend. Und dort kommt ein Engel und bringt Daniel eine Offenbarung. Und dabei verzögert er sich. Also er wollte eher da sein, hat sich verspätet. Und dann nennt er einen Grund. Der Engelfürst des Königreiches Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreiches Persien. In Daniel 10 ist das nachzulesen. Und dieser Kampf, der wird auch hier in Offenbarung 12 geschildert. Es ist wirklich ein Machtkampf. Und dieser Kampf soll Klarheit schaffen, wer wirklich der Herr, wer wirklich Gott ist. Und deshalb Michael. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott. Und das ist ja das, was Satan wollte. Ich will sein wie Gott. Und selber hat er es nicht hingekriegt. Und das ist ja dieses Hinterhältige. Das ist dieses Satanische. Dass er dann die Menschen anstiftet und sagt, ihr könnt sein und werden wie Gott. Versucht ihr es mal. Und dabei wusste er ganz genau, dass dieses Unternehmen zum Scheitern verurteilt war. Also er stiftet Menschen wieder zur Rebellion an. Michael ist also nicht zufällig der Anführer der göttlichen Kämpfer, sondern sein Auftreten soll deutlich machen, wer wirklich Gott ist, wer wirklich das Sagen hat. Der Kampf soll klare Fronten schaffen. Es gibt nur diesen einen Gott. Und das Ergebnis dieses Kampfes wird ganz knapp zusammengefasst. Vers 8. Aber sie siegten nicht. Also Satan mit seinen Engelheeren, sie siegten nicht. Ganz knapp, als wäre es gar nicht wert, noch viel Worte darüber zu verlieren. Dann erfahren wir im Himmel, in der unsichtbaren Lichtwelt Gottes, gibt es für den Verkläger keinen Platz mehr. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, dann werden Namen genannt, Teufel, Satan, der die ganze Menschheit verführte. Das beginnt ja nicht erst in der Offenbarung, versteht ihr? Diese Verführungsstrategie geht ja von Anfang an durch die Bibel hindurch. Das begleitet die Menschheit. Und für ihn ist kein Platz mehr im Himmel. Es würde jetzt zu weit führen, aber ihr denkt sicher auch an Hiob. Da wurde ja im Himmel die Wette geschlossen. Der Satan kam, Gott fragt ihn, wo warst du denn? Und dann bringt er so eine Formulierung, ich bin so ein bisschen auf der Erde rumgeschlendert. So ganz harmlos gibt er sich. Und dabei hat er nur den Hiob in die Pfanne hauen wollen, bei Gott anschwärzen. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Er ist aus dem Himmel herausgeflogen. Er hat dort keinen Platz mehr. Aber Satans Sturz auf diese Erde, dieses Ereignis, auch wenn wir es nicht lokalisieren und zeitlich bestimmen können, also wo und wann das geschah, so denke ich, ist es doch durchaus realistisch, das zu sehen, der Satan wütet jetzt auf dieser Erde. Er ist der Fürst dieser Welt. Er hat wirklich groß Macht und viel List. Und manche Ausleger sind der Meinung, dass bei der Auferstehung Jesu oder bei seiner Himmelfahrt geschah. Ich weiß es nicht. Ich möchte mich so jetzt nicht festlegen. Aber ich möchte eins zu bedenken geben. Zur Geburt Jesu, auch zu seiner Kreuzigung, sein Tod und seine Auferstehung. Ich glaube, da geschah wesentlich mehr, als uns berichtet ist in der Bibel. Auch in dieser unsichtbaren Welt Gottes. Die haben das doch auch mitgekriegt. Die haben doch gemerkt, was jetzt losgeht, wenn Jesus als Sieger sich präsentiert. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und ich glaube, der Teufel wusste ganz genau, dass mit dem Ausruf Jesu es ist vollbracht und mit seiner Auferstehung ihm die Fälle davon schwimmen. Er wusste um diesen Sieg Jesu und dass seine Niederlage besiegelt ist. Natürlich, er behält die Erde als Operationsbasis. Er ist ausgestattet mit einer großen Machtfülle. Das wird uns im Vers 3 deutlich. Er hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Und auf jedem seiner 7 Köpfe trug er eine Krone. Das sind in der Offenbarung die Bilder für die Macht und für die Stärke. Und er bedrängt die ganze Welt mit seinen Versuchungskünsten. Vers 9 nochmal. Der große Drache, jener Schlange der Urzeit, der Teufel, Satan genannt wird, die ganze Menschheit verführt. Interessanterweise, hier steht im Griechischen das Wort Ökumene. Es war damals die bewohnte Erde. Er verführt die Ökumene. Das wäre ein Thema für sich, über die Ökumene zu reden. Aber das ist die Verführungsstrategie. Sein Wesen und sein Einfluss wird also mit diesen Namen beschrieben. Die alte Schlange oder Schlange der Urzeit. Und hier sind wir ganz schnell bei 1. Mose 3. So alt ist ja die Feindschaft gegen Gott. Ja, sie ist noch älter. Aber immer hat er versucht, die Menschen aus dieser Gottesgemeinschaft herauszubrechen. Es ist der Teufel vom griechischen Diabolos, der Durcheinanderbringer und der Verhinderer. Und liebe Brüder und Schwestern, dass wir manchmal in unseren Gemeinschaften so arg miteinander zu kämpfen haben, zu diskutieren und zu streiten, das hängt ein Stück auch mit dem Diabolos zusammen. Er will gute Gemeinschaft, harmonisches Miteinander in einer Gemeinde, in einer Familie, in einer Ehe immer verhindern. Das kann er überhaupt nicht vertragen, wenn Menschen harmonisch miteinander leben und in Harmonie mit Gott leben. Das will er verhindern, das will er zerstören. Da will er einfach alles durcheinander bringen. Und am Ende ist Satan auch der Ankläger, der Gegner Gottes. Gern wäre Satan Gott, aber er bringt es, wie Martin Luther gesagt hat, nur bis zum Affen Gottes. Aber Gott nachäffen, das kann er gut. Das kann er wirklich gut. Ja, seine Verführungsengel des Lichts präsentieren kann und Menschen denken, oh, das ist ja eine ganz gute Sache. Das sind seine Verführungskünste. Und so will er Menschen immer vom Glaubensweg abbringen, will das Vertrauen zerstören, will Misstrauen sehen. Aber es gibt für all seine Aktionen einen, der standgehalten hat. Und das ist Jesus. Dort muss der Satan kapitulieren. Jesus konnte er nicht aus der Gemeinschaft mit dem Vater herausbrechen. An ihm ist Satan gescheitert. Als er ihn mit allen Kindern in Bethlehem umbringen wollte, das ist dieses Bild, die Frau gebar einen Sohn und sofort war der Satan da. Er wollte ihn umbringen in Bethlehem oder als er Jesus vom Weg des Gehorsams und des Kreuzes abbringen wollte in der Versuchungsgeschichte. Immer ist es dieser Kampf gegen den Gottessohn, gegen den Messias. Oder als der Satan ihn den Weg des Leidens versperren wollte. Er wollte ihn zum Brotkönig machen. Da kann alle Welt ihn zujubeln. Da wird er mir nicht gefährlich. Das wusste der Teufel. Aber ja nicht, wenn Jesus ans Kreuz geht. Und zuletzt wollte er ihn noch versuchen, steig herab vom Kreuz. Beweis einfach, dass du der Sohn Gottes bist. Und alles prallt am Gehorsam Jesu ab, dass Jesus sagt, nee, du kannst mir anbieten und einreden, was du willst. Ich will gehorsam sein bis zum Tod am Kreuz. Denn nur so konnte er die Welt erlösen und nur so konnte ihm sein Vater auferwecken zu neuem Leben. Also am Christusgehorsam hat sich der Teufel die Zähne ausgebissen. Christus ist der Einzige, den Satan nicht von Gott losreißen konnte, der an Gott festgehalten hat. Und der entscheidende Schlag traf Satan, als das Lamm, als Jesus Christus sein Blut als Opfergabe gegeben hat. Der Sieg wurde also durch ein Opfer errungen. Was zunächst in den Augen, vielleicht auch in den Augen vieler Menschen heute so aussieht, als eine totale Niederlage, dass einer sich ans Kreuz hängen lässt und nichts tut, keinen Finger rührt, keinen Widerstand leistet. Diese Niederlage ist der größte Sieg, der errungen wurde. Er ist errungen worden durch Hingabe und Liebe. Das ist das Geheimnis des Sieges. Wir haben einen geschlagenen Gegner, aber noch keinen vernichteten Gegner. Der Satan ist aus dem Himmel geworfen, aber er tobt sich auf der Erde aus. Und für die Gemeinde ist es nun tröstlich zu wissen, dass Satans Zeit auch begrenzt ist und unter Gottes Kontrolle. Immer behält Gott die Kontrolle. Weil Satan Jesus nichts anhaben kann, wen greift er denn dann an? Wo versucht er es denn? Er versucht es bei der Gemeinde Jesu. Nie, wenn die Gemeinde Not leidet, geht es gegen die Gemeinde an sich. Nie unbedingt gegen Religion und Gottesglaube, Beten und Kulthandlungen. Mit all dem könnte der Satan noch leben und könnte alles machen. Ihr könnt beten, so viel ihr wollt, ihr könnt Kirchen bauen und ihr könnt zu Gottesdiensten gehen, könnt ihr alles machen. Ihr könnt Kulthandlungen durchführen, noch und nöcher. Aber sobald Menschen sich zum Opfer Jesu bekennen und das wirklich bezeugen, allein im Blut Jesu ist unser Heil und unsere Rettung. Wenn sie sich ganz auf die Seite Jesu stellen, das kann er gar nicht vertragen. Da wird er rebellisch. Und deshalb zielt ja der Satan immer auf den Christus in der Gemeinde. Das ist eigentlich das Zielobjekt. Christus, ihm kann er nichts anhaben. Und deshalb versucht er es mit der Gemeinde. Denkt mal an die Begegnung des Auferstandenen mit dem Christenverfolger Saul. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus und seine Gemeinde. Er macht sich gleich sagt, wenn du die Gemeinde verfolgst, verfolgst du im Grunde mich. Also es ist dieser tödliche Hass zwischen Satan und Christus. Es ist die Wut der zu Tode verwundeten Bestie. Denn durch Jesu Sieg hat der Satan den Fangschuss bekommen. Aber er ist noch nicht total vernichtet. Und so ein angeschossenes Wild, das kann doch mal so richtig wirklich wild werden. Und deshalb sagt auch der Petrus, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja, er macht uns noch Angst, er setzt uns noch zu. Aber wir haben den an unserer Seite, der Sieger ist. In unserem Bibeltext ist es ja die sonst bedrohliche Wüste, die für die Gemeinde der Zufluchtsort wird. Im Vers 6. Die Frau, das Bild für die Gemeinde, floh in die Wüste. Dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet. Hier kommt wieder die Zeitangabe 1260 Tage, also in dieser Endzeit. Und versorgt sie mit allem Nötigen. Also das sind diese Trostworte, die damals die Christen gehört haben. Ja, wir werden bedrängt und die Bedrängung im Römischen Reich war ganz gewaltig. Es war wirklich schlimm. Unter dem Kaiser Domitian, so etwa um 100 herum, begannen wirklich die ersten ganz massiven Christenverfolgungen, die sich immer mehr ausbreiteten. Die gab es schon vorneweg, aber mehr so lokale. Und hier könnte man sagen, mit Domitian dann so eine globale Christenverfolgung im gesamten Römischen Reich. Also Christsein war eine sehr gefährliche Sache. Und da klingt dieses Bild auf. Die Gemeinde im Bild der Frau in der Wüste und Gott versorgt sie. Woran werden denn auch besonders Judenchristen noch gedacht haben bei dieser Stelle? Wie einmal ihre Väter in der Wüste von Gott versorgt worden. Wie er sie durchgebracht hat und wie sie ins verheißene Land gekommen sind. Das alles, diese Geschichten aus dem Alten Testament, weisen ja auf Jesus hin. Auch wir sind unterwegs, Wüstengeneration. Wir sind noch nicht zu Hause bei Gott, aber wir wollen gern auch ankommen im verheißenen Land. Also wie Gott sein Volk durch die Wüste ins verheißene Land gebracht hat, so bringt Christus auch seine Gemeinde an das Ziel. Das ist das Bild, der Gedanke dahinter. Wir sind als Gemeinde und wir sind als Einzelne auch auf manchen Wüstenwegen unterwegs. Es gibt manche Wüstenzeiten, da ist das Leben nur noch öde, leer. Nichts Grünes mehr, keine Hoffnung. Und dann dürfen wir wissen, wir sind von Gott auch in den Wüstenzeiten unseres Lebens versorgt. Auch in Corona-Zeiten verlässt uns Gott, verlässt er die Seinen nicht. Also in der Wüste ist die Gemeinde nicht in der Fremde, nicht am falschen Ort, sondern es ist ein Bild des Schutzes und der Fürsorge Gottes. Und zu diesem Bild aus der Wüste kommt noch das Bild dann vom Adler. Auch das gehört mit in die Geschichte Israels, dass Gott seinem Volk sagt, wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht habe. Das ist dieses schöne Bild, ne? Wenn die Adlerjungen, die Kinder der Adler schwach werden, dann können sie auf den Flügeln der Mutter oder des Vaters sich niederlassen und dann werden sie wieder den Horst zurückgebracht. Sie sind nicht allein gelassen im Umherfliegen und wenn sie schwach werden. So hat Gott sein Volk getragen. Wenn du schwach bist, wenn du drohst abzustürzen in deinem Leben, dann sind die Flügel Gottes da. Du darfst dich darauf niederlassen. Er wird dich ans Ziel bringen. Also Gottes Kraft in den Kraftlosen, in den Flügellahmen, wo wir manchmal nicht mehr weiter wollen oder weiter können. Seine Macht in unserer Schwachheit. Und im Kampf gegen die listigen Anschläge des Satans, das steht ja immer so im Hintergrund, verlassen wir uns nicht auf unsere eigene Glaubenskraft, nicht auf unseren Glaubensmut, sondern wir verlassen uns allein auf den Opfertod Jesu. Ich möchte gerne nochmal auf Vers 11 hinweisen. Aber sie haben über ihn triumphiert, die Gemeinde, die Christen. Und jetzt kommt die Begründung, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Liebe Brüder und Schwestern, das ist das einzige Mittel, das uns hilft, das vergossene Blut unseres Heilandes. Sie haben ihn überwunden, sie haben gesiegt. Kein frommer Idealismus, sondern begründet in der Lebenshingabe Jesu. Aus dem Sieg des Messias ergibt sich der Sieg der Gemeinde. Auch dein Sieg im Leben als Christ. Glaubensweg bisher so ergangen ist, aber kennst du auch die Niederlagen? Kennst du um den Zweifel und die Anfechtung? Da hat wieder eine Sünde nach dir gegriffen und du hast nachgegeben. In Gedanken, in Worten oder in Werken. Dann liegt man wieder da, das eigene Herz verklagt einen und sagt, na, viel ist ja nicht mit dir los. Und dann, was machen wir dann? Und dann dieses Zurückkehren wirklich zu diesem Opfer Jesu und wissen, Christi Blut macht allen Schaden gut. Eine weitere Begründung, dass es nicht um unsere Eigenleistung geht, ist, dass sie durch das Wort ihres Zeugnisses, wen sie bezeugt haben, weil sie ohne Rücksicht, wieder Vers 11, auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus sich bekannten, bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. Das war damals der geschichtliche Hintergrund. Wer nicht gesagt hat, dass Cäsar Gott ist, sondern Jesus, der Messias, der Herr ist, der hatte schlechte Karten. Und der musste damit rechnen, dass er getötet wird. Also auch dieses Zeugnis kommt mit dazu. Das Blut des Lammes ist die einzige wirksame Waffe. Wenn die Versuchung groß wird in deinem Leben, wenn die Schuld dir den Rückweg zu Gott abschneiden will, das Blut des Lammes redet lauter. Wir sind ja mit dem Blut des Lammes erkauft. Das ist ein ganz teures und gutes Zahlungsmittel. Es gibt nichts, was das überbieten könnte. Kein Dollar, kein Euro. Und deshalb verlassen wir uns auf die Lebenshingabe Jesu. Also hinter mir, hinter der Gemeinde steht die Großmacht Christus. Ich bin sein Eigentum und damit hat Satan kein Recht mehr auf mich. Ich denke, das müssen wir immer auch in den Versuchungen des eigenen Lebens mit bedenken. Unterm Kreuz, darum geht es am Ende, unter dem Kreuz verliert der Satan jeden Anspruch auf einen Menschen. Und zwar hängt das damit zusammen, weil Christus den Schuldschein, der gegen uns stand, mit ans Kreuz genommen hat. Und nun hat der Satan nichts mehr, was er uns unter die Nase reiben kann und sagen kann, hier, guck mal, was du alles vexiert hast. Und wenn ich an meinen eigenen Schuldschein denke, was da alles draufsteht, da bin ich froh, dass da verschwunden ist. Ich hätte keine ruhige Nacht mehr. Ich hätte nur noch ein schlechtes Gewissen. Und da weiß ich, der Schuldschein ist zerrissen. Jesus hat ihn mit ans Kreuz genommen. Oder so wie es Woltersdorf gedichtet hat, ich gehe mal schnell weiter, die Nägel seiner Wunden zerrissen meinen Brief, der alle Tag und Stunden an Schulden höher lief. Sein für mich ausgeströmtes Blut, sein heilges Tun und Leiden. Ich finde, in der Offenbarung geht es am Ende nicht nur um das, was in der Zukunft geschehen wird oder was uns aus der Vergangenheit her erklärt wird. Es geht in der Offenbarung immer auch um unser ganz praktisches Christsein in der Gemeinde und als Einzelne. Ich muss es immer wieder betonen, Offenbarung ist Gemeindebotschaft. Deshalb diese 7-Cent-Schreiben. Und wir brauchen immer wieder auch den Zuspruch und den Trost des Evangeliums. Wir müssen immer wieder darauf hingewiesen werden, wo denn unser Heil liegt. Und das liegt allein bei Jesus, unserem Messias. Oder es bleibt, wie Jochen Klepper es dann noch gedichtet hat, noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Ich denke, Kapitel 12 lässt etwas ahnen von diesen Machtkämpfen zwischen Licht und Finsternis. Und dass es auf unserer Erde strahlend hell wäre, das würde ich auch nicht behaupten wollen. Es ist schon so eine Dunkelheit, sind viele Grauzonen, die sich über diese Welt gelegt haben. Aber in dem allen, ja, ist uns der Stern der Gotteshuld gegeben. Gibt es Jesus, der seine Gemeinde damals wie heute durch die Zeit führt, der sie beschützt und bewahrt der an ihrer Seite ist. Und das lasst uns einfach froh und dankbar mitnehmen, dass wir solche beschützten Leute sind, auch in Corona-Zeiten oder was immer dann in unserem Leben noch sein mag. Das Licht ist am Ende stärker als die Finsternis. Und Jesus hat den Sieg über den Satan errungen. Deshalb dürfen wir ihm vertrauen und wollen ihm weiter treu nachfolgen. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, das muss uns immer wieder einmal in Erinnerung gerufen werden. Das muss uns immer wieder einmal gesagt werden, was wir dir zu verdanken haben. Ja, dass du für mich und für uns ans Kreuz gegangen bist nach Golgatha. Du hast das Kreuz getragen, das, was wir hätten tragen müssen. Und du hast unsere Schuld mitgenommen ans Kreuz und dann ins Grab. Und so sind wir frei. Wir sind erlöst. Und es kann uns auch der Widersacher, dieser altböse Feind, nicht mehr verklagen. Dein Blut hat allen Schaden gut gemacht. Wir danken dir dafür. Und so hilf, dass wir froh und getrost dir nachfolgen, egal was kommen wird. Wir wissen, dass du für uns eine Herrlichkeit bereithältst. Und darauf freuen wir uns. Amen.